Herzlich willkommen zum Mittelalter-Podcast Ritter, Gaukler, Beutelschneider. Mein Name ist Tom Freiwahr und ich heiße euch herzlich willkommen. Viel Spaß!
Heute seid ihr dabei bei Episode 7.
Herzlich willkommen, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute hört ihr einen Mitschnitt aus einem Gespräch mit meinem Freund Harry. Er ist Jäger und wir sind zusammen schon viele Stunden gemeinsam geritten. Es ist unser beider gemeinsames Hobby, das Reiten in der Natur. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie es wohl im Mittelalter war, als Ritter mit seinem Pferd durch die Lande zu ziehen, mit welchen Alltagsproblemen man da zu kämpfen hat und wie das Ganze wohl so vor sich gegangen ist. Also hört zu, habt Spaß und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis später. Ja, Harry, herzlich willkommen.
Hi, Tom.
Schön, dass du mich besuchst und dass wir heute über das Mittelalter reden und ein bisschen sinnieren. Bin ja gespannt, was dabei rauskommt.
Ja.
Du bist ja Pferdemensch, du hast selber...
Lusitano.
Und du bist Jäger.
Zurzeit eher weniger, weil ein Jäger bist du nur dann, wenn du da was jagst. Ich sehe es bloß immer.
Ein Jäger, der nicht jagt, der jagt nichts.
Ja.
Und mit Pfeil und Bogen auch, mit der Armbrust?
Eher weniger.
Die Katze möchte jetzt rauslassen.
So. Ja, mit dem Feuerstock.
Mit dem Feuerstock.
Mhm. Übrigens, der Feuerstock war das Ende der Ritter, habe ich auch mal gehört.
Ja. Mhm. Da hat die ganze Rüstung nichts mehr genutzt.
Ja, hat man dann nicht mehr gebraucht und sie haben dann, deswegen sind dann die Turniere überwiegend gekommen, weil sie haben nicht mehr gewusst, wohin mit der Kraft.
Wohin mit den ganzen Lanzen, die dann so rumstehen.
Ja. Und dann haben sie da Turniere veranstaltet. Und haben sie da abreagiert und dann waren sie auf dem Schlachtfeld nicht mehr so gefragt. Das war Shakespeare, die 17. Nacht. 17th Night heißt das auf Englisch. Das sind 17 Tage nach Weihnachten beginnt in England der Karneval.
Okay.
Und den durften früher nur Männer feiern, keine Frauen. Und da geht's und die haben das ein bisschen wegen Me Too und mit Iran und so weiter, haben sie es ein bisschen in diese Neuzeit gebracht, der Debatte. Und haben das dann so absurd geführt, indem der Typ spielt eine Frau, die einen Mann spielt. Also es war mir total, ich fand das total geil, ich habe mit Shakespeare überhaupt nichts am Hut, ich habe keine Ahnung gehabt, um was da überhaupt geht. So farbenfroh war das irgendwie, nicht irgendwie trübsinnig, weil jetzt geht es um Probleme und die Armen unterdrückten und so, sondern ganz genau das Gegenteil.
Mhm.
Und das fand ich so geil, so junge Leute, wie die das da gemacht haben, das war echt cool. Also als Operette war das, also mit Gesang.
Das muss ja eh total lustig gewesen sein mit ihr, wo halt quasi dann immer die Männer die Frauenrollen gespielt haben.
Mhm.
Also egal, was du da angeschaut hast im Theater, du hast wahrscheinlich immer einen Lacher bereit gehabt, weil immer wenn Männer Frauen spielen, das ist halt immer irgendwie wohl komisch.
Aber diese beim Shakespeare war das eben genauso, wie du sagst. Und dann, da haben sie es eben auf den Kopf gestellt, indem ein Mann eine Frau spielt, die einen Mann spielt.
Ja.
Da habe ich neulich gelernt in irgendeiner Sendung im Fernsehen, dass die Schwerter früher nur im Krieg geschliffen waren. Außerhalb vom Krieg waren die nur zur Zierde und stumpf.
Aha. Ja, wahrscheinlich, damit sie sich aus der Sehne nicht dran verletzen.
Naja, wahrscheinlich, wenn sie vom Pferd zeigt.
Ja, aber mal klar, dass die Schwerter, also die großen Schwerter, die waren zwar spitz, aber nicht scharf. Also das oberste Ziel war damals nicht unbedingt den anderen zu töten, sondern einfach nur, sage jetzt mal, zu verstümmeln, dass er halt nicht mehr gehen kann.
Meinst du tatsächlich in der Schlacht auch, oder wie?
Ich weiß auch, aber ich weiß nicht, ob du mal Lust hast, haben wir schon mal gesehen, dass die haben ja auch so einen Gambeson drunter, also ist ein dick wattierter Mantel quasi, der ist ziemlich dick wattiert und dann hast du da nochmal ein Kettenhemd drüber und also wie gesagt, eben so ein richtig fetter Schlag, das macht schon richtig Aua, aber es ist nicht so, du kommst mit dem Schwert durch ein Kettenhemd nicht durch, zum Beispiel.
Ich glaube, das Ziel war mit dem Schwert einfach dann jemanden einfach die Knochen zu brechen, weil schließlich hast du ja dann auch noch Lösegeld verlangen können, weil wenn er tot war, gab es kein Lösegeld mehr. Aber so hast halt deine Feinde, die du vorher gehabt hast, so gut es geht, außer Gefecht gesetzt mit diversen Knochenbrüchen und am Schluss hast du es dann eingesammelt wie der Lumpensammler und dann auf den Wagen geschmissen und dann hast du deine Preisschwedel hingehängt und konntest es dann wieder für gutes Geld dann quasi einlösen. Vielleicht war das so.
Also diese helle Bahn, die wo diese Zacken so nach unten gehabt, das waren wie so Widerhaken, beziehungsweise so diese Dinge runter. Das ist das erste Mal eingesetzt worden von irgendeinem Schweizer Volk, die haben diese helle Bahn das erste Mal verwendet. Und die konnten quasi dadurch, dass die an langen Stangen waren, wenn die Ritter an ihnen vorbeigeritten sind, konnten es mit den Haken runterziehen vom Pferd. Das war wie halt so ein Schürhaken, um den von seinem Pferd runterzuziehen.
Da haben sie dann oft irgendwelche Gassen gebildet, da sind die da reingerannt und im Vorbeilaufen haben die ihnen dann die Füße weg, also durchtrennt, dass der Gauler nicht mehr aufstehen kann. Ja. Da musst du überlegen, was für ein Irrsinn das ist. Auch früher schon war, heute ist ja das Gleiche. Wie lange du trainieren musst, dass das Pferd dazu zu gebrauchen ist, auf so Menschen zuzurennen und da rein zu laufen.
Über Menschen drüber zu laufen.
Ja, das auch. Und auch bei diesem ganzen Lärm, dass die nicht abhauen und nicht irgendwie kopflos werden. Und dann machst du einen Angriff und kannst davon ausgehen, dass der Gaul hier ist danach.
Ja.
In 5 Minuten, dass du 10 Jahre Ausbildung über ein Jahr anschmeißt.
Also die haben ja früher immer mehrere Pferde dabei gehabt. Ja. Und da haben die wirklich im Ritterlager, da haben die quasi da jeder Ritter sein Knappen gehabt und quasi sein Boxenstopp, kann man sagen, sein Ding. Da ging es nur darum, in die Menge der Fußsoldaten reinzureiten, dann sind die umdraht und sind wieder zurückgeritten. Und das haben die ein paar Mal gemacht. Und bei jedem Mal durchreiten, haben sie halt welche umgeritten und haben versucht, vom Pferd runter die Leute zu erschlagen. Und wenn das Pferd erschöpft war, dann sind die wieder zurück ins Lager geritten, sind abgestiegen, dann haben sie erst mal einen Tee getrunken, haben sie ein bisschen frisch gemacht, das andere Pferd ist rangeführt worden, dann sind die mit dem Zweitpferd sind die wieder losgeritten. Und so haben die Pferde immer gewechselt. Da sind die Bäume immer wieder reingeritten, umdreht, zurückgeritten. Und so, das war so damals die Kampftaktik von den Franzosen und von den Engländern, also hauptsächlich die Franzosen. Und dann haben die quasi immer ihren Boxenstopp gemacht. Und kannst du mir nicht erzählen, dass wenn die dann auf die Feinde zugestürmt sind, dass dann plötzlich nicht das ein oder andere Pferd auch eben Vollwendung gemacht hat und wieder zurücklaufen
ist, weil die ja in der Reihe sind, der kann nicht umdrehen.
Ja.
Da hinter ihm kann ja nochmal 50 gehen.
Der mittlere vielleicht nicht, aber die äußeren schon. Und ich werde nicht wissen, wie viel damals von den Ritter dann einfach quasi unerledigter Dinge in die Pampa geritten sind.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass die am Rand dann natürlich die Pferde gehabt haben, wahrscheinlich die halt schon die stahlharte Nerven gehabt haben. Was für ein Anblick, also wenn du da jetzt so Fußsoldat bist und da kommt eine Reihe auf dich zu, ich weiß nicht, 100 in einer Reihe, Schenkel an Schenkel und laufen auf dich zu. Und dann bist du der Blöde und stehst in der ersten Reihe vorne. Wenn du in der 5. stehst, kannst du vielleicht noch hoffen, dass es irgendwie vorne runterzirkt oder so. Aber der Erste, kannst du sagen, also Mama, Servus.
Servus, mach's gut.
Ja, wie blöd die Menschen sind. Das ist ja heute in den Kriegen auch. Eine Gesellschaft, was die für einen Aufwand treiben muss, einen Panzer zu produzieren. Ja. Mit der Munition dazu und dem ganzen Schmarrn. Dann fährt er in der Schlacht, nein, er macht bumm, kaputt. Nächste.
Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, wo ich mich total wundere, im Mittelalter bei diesen Schlachten, warum haben die keine Streitwägen mehr gehabt? Ich finde, also Streitwägen sind ja eigentlich von Vorteil. Also du hättest die Deichsel so bauen können, dass der quasi die Leute wie im Keil wegräumt, mit einer Sichel versehen auch noch irgendwie so, dann hättest du es auch noch umgemäht. Da kann einer lenken, da könnten 2 Bogenschützen drauf sein oder 2 mit einer Lanze oder was weiß ich immer. Also warum hat man die Streitwägen aufgeben?
Das stimmt schon, ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil nämlich bei den Ägyptern und die Römer, da sagt man ja, dass diese Streitwägen mit ein Grund waren, warum die sich so verbreitet haben und warum die militärisch so erfolgreich waren.
Ja.
Weil die ja gegen andere Völker, die das nicht gehabt haben, überlegen waren damit. Weil die Bogenschützen schnell vor und schnell wieder zurück.
Naja, aber das stimmt schon. Also ich habe einmal so einen ägyptischen Streitwagen gesehen, der hatte einfach nur wie im Kreuz 4 Speichen. Also wie ein Kreuz und außen um den Ring.
Ja.
Absolute Leichtbauweise.
Ja.
Die Europäer, die hätten das Ding dann da mit Vollgusseisen dahinzimmert, dreifach genietet.
Ich habe das einmal gesehen, wie so Archäologen, die haben so Streitwägen nachgebaut. Von dem Rahmen von dem Streitwagen, das war ja gebogen. Also die haben das Holz feucht gemacht und dann über so eine Vorlage drüber gespannt, dann trocknen lassen, dann mit Bändern verbunden. Also es war wirklich leichteste Bauweise, ja, die Römer wegen und so. Und waren halt sackschnell. Und die Pferde waren ja gar nicht so richtig eingespannt. Da sind ja rechts und links freigelaufen, mehr oder weniger. Die waren nur vorne eingehängt und haben den Wagen vorne mitgezogen.
Ja, meistens waren sie zweispännig. War ja nur in der Mitte eine Stange und dann waren die dann der angurtet, mehr oder
weniger. Aber zum Beispiel, da ging es um den Circus Maximus.
Ja.
die sind zu viert gefahren in dem Zirkus. Und das war die Kunst, weil die Pferde hinten, der Arsch der Pferde, der war ja frei. Also die konnten sich praktisch nach vorn drehen. Und die Kunst war, die Pferde halt da in der Spur zu halten, dass die halt nicht ausbrechen.
Meinst du, dass da eine Gruppe hinten zusammengehängt war?
Nein. Also die in der Mitte, das weiß ich nicht mehr genau, aber die äußeren zwei auf jeden Fall nicht.
Ja.
Um die Wendigkeit halt zu haben, weil da konnte der Gaul einfach nach draußen treten und hatte den einmal rumgeschoben.
Konnte er eindriften. Im Winter. Ja, Wahnsinn. Weil das ganze Blech, was da so ein Ritter an sich getragen hat, und da Pferde, die waren ja meist dann noch geharnischt, also zumindest die Brust und so weiter, wenn du das einfach in so einen Panzer, so einen Keilpanzer, einen Keilstreitwagen gebaut hättest, und dann hätten da hinten locker drei Leute drauf können. Also der Fahrer und zwei Bogenschützen oder irgendwas. Und das wäre doch total effektiv gewesen eigentlich. War das Gelände zu unwegsam? Gab es im Mittelalter mehr Wälder?
Ja, also mit Sicherheit hat es viele Wälder gegeben. Aber die Schlachtfelder, das waren ja Ebenen, also ohne Wald.
Ja.
Außer jetzt der Varus, der hat halt ein Problem gehabt. Also nicht der Varus, oder?
Doch, der Varus.
Der Varus hat das Problem gehabt. Ja. Genau, den haben sie im Wald niedergemacht. Da war jetzt so Ritter im Wald. Anschleichen mit der Rüstung ist, glaube ich, das geht eh nicht. Und die Frage ist, wie groß war so ein Pferd früher von so einem Ritter? Weil das Gewicht ist ja das eine. Die Menschen waren halt kleiner als heute und wahrscheinlich auch leichter. Aber so ein Ritter war wahrscheinlich durchtrainiert, also wenn er im Training gestanden ist. Also
war leichter, glaube ich,
hat kein Leichtgewicht.
Ja.
Also ich habe einmal gehört, dass die Pferde, also zumindest bei diesen Showturnieren, die es dann gemacht haben, dass das ziemlich kleine Pferde waren, damit sie nicht so weit fallen. Aber in der Schlacht, glaube ich, war das nicht so.
Also ich glaube schon, dass die Pferde früher generell kleiner waren, doch. Also die hatten
ja, das ist schon
1,50 ja. oder so Stockmaß.
Aber die haben doch sicher auch schon Kaltblüter gehabt und so.
Ja, aber mit Kaltblut brauchst du ja nicht angaloppieren. Also man, ja, die ersten 100 Meter schon, aber dann geht einmal die Luft ab.
Du musst ja die letzten 100 Meter galoppieren, nicht die ersten. Das ist ein total wichtiger Hinweis.
Gab es bei den Rittern, gab es da quasi Marken? Also da haben ja gesagt...
So eine Armani-Rüstung.
Nein, nicht das. Weil das ist Armani, nicht die Rüstung, sondern die Pferde. Das schon.
Ja.
So der schwarze Rappe. Ah, reizt du Ferrari. Nein, aber so, dass jeder so seine bevorzugte Rasse gehabt hat.
Ja,
wenn man da jetzt auch die Zucht
die bevorzugte Zucht.
Ja.
Das ist ja heute noch so. Die Mongolenpferde sind ja klein, schnell, wendig und so. Die Araber schnell. Und früher waren die Araber ja wohl so wie heute die Spanischen. Pferde, ja nicht mehr so krischballmäßig, so wie heute die Araber sind.
Ja.
Dann so das spanische oder sibirische Pferd, da gab es ja, das ist ja auch ein Wildpferd gewesen, ein Vollblut, dieses Serai-Pferd, wie es heißt, aus dem dann die Spanier und die Lusitanos hervorgegangen sind.
Wenn jetzt einer so ein Pferd gehabt hat, wie ich früher einen Henry, so ein Friesenmix oder ein Friesen, der ist halt bevorzugt, sage ich jetzt mal, durch die Leute durchgelaufen. Während, wenn du einen Hannoveraner geritten hat, falls es sowas in der Richtung schon gab, die sind halt dann drüber gesprungen. Also der ist für die Hindernisse leichter drüber gekommen. Also das meine ich, ob es da halt irgendwie gewisse Vorzüge von der Reitweise oder von der Taktik gegeben hat, wo man sagt, ja, dann nimmt man jetzt ein Pferd, hätte es ein bisschen mehr Sprint oder.
Glaube ich schon. Hast du schon mal in Nymphenburg, glaube ich, ist das Pferd von König Ludwig gesehen?
Nein.
Das ist ja ein Pony und ein total schmächtiges Pferd. Und wenn du mal schaust, die spanische Hofreitschule haben es vor 400 Jahren in der Art und Weise zu trainieren, wie sie es da heute machen, edle Rassen gehabt. Lipizzaner und so weiter, aber die waren mit Sicherheit, der Lipizzaner ist heute 1,60, war der früher vielleicht 1,40, 1,50, wenn es hochkommt.
Ja.
Ich glaube sogar, dass die Pferde früher, ehrlich gesagt, besser waren als heute. Weil du viel mehr gehabt hast als heute zum Arbeiten und so, und die Selektion war viel
krasser. Ja gut, die waren sowieso schon mal viel trainierter. Also wenn du überlegst, zum Beispiel die Mongolen, Fall. Die reiten auch mit ihren jetzigen Rennen, die wurden haben, die reiten ja 80 Kilometer, also die galoppieren 80 Kilometer am Stück. Also das
hat unser Hufschmied auch erzählt, der Juri aus Kasachstan. Und da hat es ein Rennen gegeben, das waren 25 Kilometer Rennen. Ja. Ich sagte, das war noch eine Stunde für beides Rennen.
Ja. Und das machen wir mit einem von unseren Pferden. Frausten Sanka.
Nein, es geht gar nicht.
Viel früher schon, Alexander der Große, oder wenn du überlegst, jetzt ist er mit seinem Pferd geritten bis nach Indien, die anderen sind jetzt Fuß gegangen. Das ist schon der Irre. Aber was die für Strecken zurückgelegt haben und was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, wenn du quasi frühes Mittelalter, zur Römerzeit, die haben, überlege mal, wie groß dieses Römerreich war. Und jetzt ist ganz oben ist irgendwas passiert und das haben die ganz unten irgendwann einmal mitgekriegt. Also die haben davon erfahren. Also diese Strecken, die da permanent zu Nachrichtendiensten zurückgelegt worden sind. Wahnsinn. Also, und das muss ja damals auch Pony Express hoch drei gewesen sein.
Ja. Wenn du da als Soldat warst oder Ritter oder so, du warst ja nie daheim. Die sind ja nicht uralt geworden. Nee. Sondern der ist in den Krieg gezogen und hat sich verabschiedet. Das war es praktisch. Ja. Weil wenn er zurückkommt, dann ist der 40 Jahre älter.
Ja, was heißt 40 Jahre, dann ist er vielleicht kurz über 40 und dann lebt er eh nicht mehr lang, weil das war ja damals auch schon Limit. Aber es gibt das Beispiel von deutschen Kaisern, die Aachen, da mussten sie mal wieder nach Italien runter, weil
zum Papst.
Ein bisschen regieren und zum Papst, genau, und da ein bisschen wieder gegen die italienischen Städte und dann sind sie wieder zurückgekommen und so. Die waren schon mobil, muss man sagen. Naja, und dann gab es halt den, wie gesagt, den Trend zum Zweitpferd.
Sie kam wahrscheinlich von den Mongolen, weil die sind ja, als sie da hier die Westeuropa gestürmt haben, da hat ja jeder Mongole zwei Pferde gehabt. Auf eins ist er geritten und das zweite ist als Handpferd mitgerannt. Und dann sind die da galoppiert über ihre Steppe und wenn er schlapp war, auf dem sie geritten sind, sind sie während dem Reiten umgestiegen auf den zweiten und sind weitergeritten. So haben die ständig die Pferde gewechselt und haben nie gestoppt. Deswegen waren die so schnell.
Aha, das habe ich noch nicht gehört. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wann der erste Beschlag, also die Römer, Hufsandalen gehabt teilweise für weite Dinge haben. Und wie das funktioniert, fragen wir nicht. Wir haben ja so viele Probleme mit unseren Hufschuhen. Also bis man da mal eine Lösung findet, sind die was Gummi, alles easy. Aber diese Eisensandalen mit diesen Aufzügen und den Schnäbeln und die mit Lederbändern an den Huf zu binden, das ist...
Also der Gladiator zum Beispiel, das sieht man ja, daher weiß man das. Dass der in der Arena ja ohne Sattel geritten ist.
Genau, weil man den Film früher haben sie den noch nicht so geschaut.
Jetzt nein, früher haben sie die Projektoren nicht so gehabt, das ist nicht so aufgefallen, aber jetzt im Fernsehen und 4K-Monitor und so, haben wir das sofort gesehen.
Stimmt, ja. Ja, aber das ist ja ein Indiz mehr, wenn du da in wilden Schlachtgetümmel da durchreitest, also jetzt mal vor den Rittern, also vor Steigbügelzeit noch. Und du musst da deine Wendungen reiten. Ich meine, du warst ja selber, bist ja schon ein paar Mal vom Pferd geflogen, wie schnell das geht, wenn das Pferd unter dir dreht oder steht oder stoppt oder sonst irgendwas. Und da hat es mit Sicherheit viele ganz unfreiwillig von ihrem Pferd runtergezogen. Ja. Und die Ritter, wenn er mal unten waren, dann sind sie klingen wie ein Käfer.
Er ist tot eigentlich, oder? Also wenn der vom Pferd fällt, ist er tot, weil über den fallen ja 50 her.
Ja, wahrscheinlich. So Metall hat er einen gewissen Wert.
Ja.
Altmetall!
Mach mal keine Kratzer rein.
Ja. Ausziehen!
Beulen kann man wieder rausziehen, aber Kratzer musst du wieder lackieren. Ja. Wird wieder teuer.
Aber was hast du als Ritter gemacht, wenn du Pferdeallergie gehabt hast? Stell dir mal vor, du bist adelig geboren und dir wird so ein Pony geschenkt und deine Rüstung gestellt und dann hast du Pferdeallergie.
Vielleicht war das eigentlich die Ursache, oder der Auslöser dafür, dass man so Kettenhemden gehabt hat, so Lederanzüge und so, dass man mit dem Pferd nicht direkt in Kontakt kommt. Weil die haben ja sicher Läuse gehabt oder irgendwas.
Ja, klar.
Und das juckt alles. Und nicht nur im Schritt. unterm Arm. Stell dir mal vor, dass die Rüstung war, jetzt juckt sie unterm Arm. Und kommst du nicht hin?
Ja, die haben, was haben die dabei gehabt? So Kochlöffel, wo es dann Rücken, so wo es dann in die Rüstung reinkommst, um den Rücken zu schrubben oder so.
Meine Oma hat noch einen gehabt, so einen, in der Badwanne ist der gehängt. Den hat man immer zum Rücken-Dings hernehmen können.
Das ist eine Holzhand.
Ja.
Die Erfindung der Prothesen.
Prothesen.
Ja. Hast deinen Arm abgeschraubt und hast deinen Rücken geschrubbt damit.
Ja. Das ist nicht alles schlecht gewesen früher.
Aber jetzt muss ich da mal eine Geschichte vom Pferd erzählen.
Mhm.
Das habe ich ja total intensivst recherchiert. Steht alles in meinem Buch drin. Da habe ich es ja gelesen. Woanders, glaube ich, habe ich das nicht gelesen. Und zwar, du kennst doch das Logo bzw. das Emblem von den Templern.
Mhm.
Das sind zwei Templer sitzen auf einem Pferd. Sollte ursprünglich, hat man es gedeutet, dass das quasi das Teilen und die Brüderlichkeit und das Füreinander darstellt. Die Wahrheit ist aber, es gab früher eine Pferderasse mit einem längeren Rücken, also mit so einem Tandem, es war so ein Tandempferd. So zwei Leute so mit so einem Tandemsattel und das haben die da unten gezüchtet in Palästina.
Mhm.
Das war das palästinensische Tandempferd. Und da sind zwei Leute, konnten damit reiten. Aber Fakt ist, mit den Templern sind die Pferde auch ausgestorben. Also die gibt es ja halt nicht mehr.
Mhm.
Die sind quasi mit denen untergegangen dann. War ja der Ehrenkodex auch bei den Templern, wenn die in Angriff geritten sind, sind die nicht umgedreht. Konnten sie nicht mit den langen Pferden.
Also die, praktisch wie so ein LKW.
Genau, einmal in Spur gebracht, läuft das Pferd noch in eine Richtung.
Mhm.
Und der vordere, das war der Lenker halt mit den Zügeln und der hintere, der hat halt dann das Schwert geschwungen. Und das ist das, was man auf diesem Logo sieht.
Ja, der Honecker, sein Spruch wahrscheinlich von den Templern, vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Ja, genau. Geht ja nicht, wie denn?
So im Dunkel, was wir sie im Wald verlaufen haben. Und auch ganz blöd, das Pferd für den Wald, völlig ungeeignet.
Total.
Und Mitteleuropa war ja Buchenwald.
War eher so ein Steppen- und Wüstenpferd.
Ja.
Gab es damals sowas wie Pannenhilfe, meinst
du? Na, der zieht.
Ja. Also wenn es jetzt mit deinem Tross, du warst jetzt gerade auf dem Weg zur Schlacht, und dann...
Ja. Bestimmt geben. Die waren ja geschäftstüchtig, die Menschen, und sagen, so eine Panne haben sie früher auch schon gehabt.
Ja, Leasingpferde.
Leasingpferde auf jeden Fall. Wenn du da von einer Poststation zur nächsten geritten bist und hast, das Pferd war schlapp, die hat es aber pressiert,
ja.
Dann, weil du musst zur Sportschau, Ritterturnier ist übertragen worden und dann musst du dich heim. Und dann kannst du auch nicht so rücksichtsvoll reiten. Und deswegen bist du halt auf Leasingpferde umgestiegen. Die haben sogar Leasingflotten gehabt schon, also Flottenmanagement.
Ja?
Ja, die haben nicht nur ein Pferd gehabt, sondern viele. Und da hat man halt früher Herden dazu gesagt, heute hast du das Flotte.
Stimmt, ja. Und das war dann, da gab es, glaube ich, schon das Herzgestüt, glaube ich. Da konntest du jetzt als schwarzer Ritter, wenn es jetzt böse sein wolltest, konnte es nicht auf dem Schimmel daherkommen.
Ja.
Umgekehrt genauso. Als Jungfrauenretter auf einem Braunpferd ist blöd.
Du brauchst dabei.
Ja. Absolut. Sind die früher eigentlich Hengste geritten?
Ob die kastriert haben, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Hengste geritten sind.
Aber das wäre doch das Einfachste überhaupt fürs gegnerische Heer, dass du, wenn du siehst jetzt vor dir 1000 Ritter auf Pferden, auf Hengsten, dann holen wir doch 100 Stuten und 100 Stuten und jag die einmal mal kurz davor über den Acker. Dann sind die Ritter schon mal erst einmal die nächsten 2 Stunden beschäftigt, dass sie ihre Hengste wiederfinden.
Aber ich glaube, dass die disziplinierter waren als die Pferde heute, halt, auch wenn es Hengste waren.
Die sind halt mehr diszipliniert worden wahrscheinlich. Wenn du mal die Sporen anschaust und die Gebisse, was die früher gehabt haben, das war schon Horror.
Stell mir das gerade vor, wie man mit so einer Stute vorne die Reihe entlang marschiert, wo normalerweise der Oberkommandant entlangläuft und seine Motivationsreden hält und er führt einfach nur seine Stute, seine rossige Stute da entlang. Und drüben werden sie alle nervös, der erste fällt schon runter.
Das wäre mal...
Das ist eine geile Taktik.
Das wäre super, oder?
Ja.
Das wäre mal eine super Szene für so einen Mittelalterfilm. Für so einen.
Ja.
Burgen haben eigentlich, glaube ich, die müssten eigentlich also Parkhäuser haben.
Ja.
So Untergeschoss. Parken.
Duplex-Garagen. So wie das Tischlein deck dich ja. Nur mit Pferden.
Du kommst in der Halle, hängen überall Pferde und so. In
verschiedene Dinge.
Auf verschiedene.
Das ist ja wahnsinnig platzsparend.
Ja.
Also in so einen Felsen, da so eine Höhle reinschlagen, ist ja irre anstrengend. Jetzt wenn du da wenig breit und tief, dafür hoch, so die ganze Logistik, das muss schon kompliziert gewesen sein. Dann musst du das Heu hinschaffen, den Mist wieder weg und so. Also brauchst du da schon unheimlich viel Pferde.
Jetzt wissen wir als Pferdehalter selber, wie viel Pferde fressen und was die für Haufen setzen.
Mhm.
In diesem ist ein Haus und da steht dort, dass im Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr, 1000 irgendwas, ich glaube Kaiser Konrad, ist da auf jeden Fall mit 12.000 Rittern nach Italien gezogen.
12.000.
Jetzt stell dir mal diese Schneise vor. Also diese Schneise in der Landschaft, was 12.000 Pferde hinterlassen. Die fressen alles weg. Der Weg ist 3 Meter tiefer getreten.
Ja.
Und mit den Pferdeäpfel.
So ist die A99 entstanden.
Ja, wahrscheinlich. Das sind alles ehemalige Schlachtross.
Spuren.
Genau.
Ja, das stellen wir schon. Als Bauer hast du doch gehofft, dass der da nicht entlang zeigt mit seinem Heer.
Da
bist du verhungert.
Da haben sie den Buchstäblich alles von den Haaren gefressen, klar.
Danach stell mir vor, die fallen alle gleichzeitig beim Wirt ein. Der
ja.
Ist doch leer getrunken.
Das ist schon nach den ersten 500.
Ja.
200. Ich glaube, das war kein Spaß. Ne? Also, wenn's so Armee-Anrückner sind, und selbst wenn sie bloß durchgezogen sind, die haben ja hier nichts Böses im Schild geführt, die wollten ja bloß nach Italien.
Dann sind ja das 12.000 Ritter, die haben ja, sind das 12.000 Personen gewesen?
Nee, 12.000
Ritter. Weil der hat eine knappe...
Der Tross war ja noch mal viel größer.
Genau, Marketender.
Die hatten ihre Frauen teilweise dabei, die Kinder, da war ja alles mit dabei.
Ja.
Die Logistik. Ja?
Ich weiß nicht, ob da so viel Logistik war, die haben halt das gegessen, was da war. Haben die eigentlich ihre Rüstung geölt damals? Weil die quietscht ja sonst.
Mhm.
Aber verbunden haben sie
schon. Vor allem rostet es ja so schnell.
Ist das echt so?
Also, ja klar, es sind ja aus Blech, die Dinge. Und die Rüstung rostet. Außer, das ist eine Nürnberger Erfindung, Deswegen gibt es ja die Rostbratwurst, weil die ist halt total fettig und die liegt da gut in der Hand. Und wenn du dann damit der Rüstung einschmierst, dann, also die haben es quasi als zum Einfetten der Rüstung, hat die nicht mehr quietscht, ist nicht gerostet. Und das war dann die Rostbratwurst.
Wobei so ein Ritter konnte es ja wurscht sein, wenn die Rüstung rostet. Oder leidet dann die
Schritte? Es schaut halt blöd aus, wenn die im Schritt verrostet ist.
Ja, ist halt Vintage.
Vintage.
Used look.
Meinst du, hat er wieder Angst gehabt. Ja, nein.
Das war wahrscheinlich für dein Gegenüber angsteinflößend, weil wenn die verrostet war, dann war der erfahren, der war schon lange im Feld, der hat sich auskennt.
Ich weiß nicht, wenn du so einen Ritter verlierst und der hat so Flugrost angesetzt, dann denkst du, mei, der war jetzt auch schon länger nicht mehr im Einsatz, oder? Weil sobald du dich reibst.
Ja, oder er hat einfach keine Zeit gehabt zum Saubermachen, weil er ständig in der Schlacht ist. Und er hat es bisher überlebt, also ja, da hat ihm auch Sorgen machen als Gegner.
Kennst du, wo die Hofdame zum Medikus geht und lässt sie untersuchen und sagt, der Medikus, es tut mir leid, junge Frau, aber ihr Herr Gemahl hat Lattenrost.
Ja.
Oder so. Wir gehen uns immer wieder so Szenen durch den Kopf, wenn es jetzt Schlachtordnung, du musst das losreiten, jetzt klappert es. Auch wie der Gaul verliert jetzt ein Eisen. Musste es schon sowas wie einen Pannendienst geben, also so einen schnellen Boxenstopp, so einen schnellen... So ein Instant Eisenklopfer.
Da kommt einer mit dem Pferd und hat so einen Wagen, da steht Inst drauf.
Aha.
Könnte ich mir schon vorstellen, hat der da Hammernägel
als dabei. Sekunden.
Amboss.
Wenn du Glück gehabt hast, dann hat er so lange gebraucht, bis die Schlacht vorbei war. Dann hast du, ach schade, jetzt war ich gern mit reingeritten, aber jetzt ist schon wieder vorbei.
Ja,
jetzt
ist schon wieder vorbei. Ja.
Jetzt sind schon alle da nieder.
Ja, genau, also die Schlachttaktik, also wo du attackierst und so, war früher viel wichtiger als heute. Also ein Pferd, wenn das bergauf jagen muss, mit Rüstung und so, der Gaul schafft es vielleicht noch, aber das ist für den Reiter schwierig, dass er in der Balance bleibt. Also seine Lanze dahin richtet, wo es hingehört und so, ist doch sau schwierig.
Ja, und wenn dem Pferd dann der Atem ausgeht, also wenn der natürlich der Dampf ausgeht, dann, wenn du dann bloß so eine Zeitlupe ankommst mit deiner Lanze, dann steht der da vorne.
Da sind wir wieder beim Eingangsspruch. Es ist ganz wichtig, die letzten 100 Meter zu galoppieren, nicht die ersten.
Genau.
Ja. Und das andere ist dann wahrscheinlich beim Reiten auch schon aufgefallen, wenn du irgendwo am Hang gehst, die Pferde gehen nie da, wo es schräg ist, weil die ein Bein nicht kürzer machen können. Das heißt, du musst immer frontal hoch, frontal runter oder im Flachen gehen. Aber am Hang gehen ist ganz schwierig. Kannst du jetzt auch als Verteidiger oder Angreifer halt nutzen. Ich glaube, die haben da noch viel mehr so Tricks
gehabt. Ich glaube, dass Historiker vielleicht das manchmal so ein bisschen falsch deuten, dass die denken, die sind unheimlich geschickt die Manöver geritten früher. Aber in Wirklichkeit haben sie ja bloß ihre Pferde nicht irgendwo da gebracht, wo sie wollten. Die haben ständig versucht, wieder zurück aufs Schlachtfeld zu
kommen. Die wahre Intelligenz war die auf den vier Beinen.
Genau. Und die alle, wo reiten sie jetzt? Was haben sie denn jetzt vor? Und alle waren schon wieder, nein, jetzt müssen wir doch über, jetzt reiten sie wieder rechts rum. Und in Wirklichkeit, du hast nur Bauern da stehen, die Ritter kommen mit ihren Pferden und dann machen die Bauern einfach bloß bunte Regenschirme auf.
Ja?
Ja.
Das haben sie damals nicht gewusst, weil damals haben sie gar nicht so schisser Pferde gehabt.
Ich weiß nicht, vielleicht gab es bloß noch keine bunten Regenschirme.
Wahrscheinlich beides.
Ja. Die Engländer.
Ich glaube, dass die Pferde damals, die für so Schlachten waren, die haben alles gesehen. Also die haben ja geübt und alles. Und diese Schlachtformationen, es war nicht so wie heute, dass die sich versucht haben zu verstecken, um das zu vermeiden, sondern die sind ja wirklich frontal aufeinander losgegangen. Also die haben ja keinen Schutz gesucht oder so.
Ich glaube, da hat man einfach diese Massenhysterie ausgenutzt, dass wenn ein Pferd nach vorn stürmt, dann rennen halt alle hinterher und Hauptsache zusammenbleiben. Und so sind die auch gegen die Palisaden mit diesen Spitzlanzen und so geritten und haben sie aufgeschmissen.
Ich meine, deswegen waren diese Kriegspferde wahrscheinlich alle eine Rasse, damit sie mehr oder weniger gleich schnell sind. Also wenn die Panik kriegen und losschießen, dass automatisch die Linie geschlossen bleibt.
Das ist so,
dass die das machen. Ja. So haben wir auch gelernt im Gladiator, am Anfang, wo es da von hinten kommen auf die Barbaren zureiten mit dem Pferd, wo er immer schreit, halt, Linie halten. Und du siehst, dass es überhaupt keine Linie mehr ist.
Gib deinem Haflinger die Sporen und du mit deinem Drakener bleib zurück.
Ja, dass die reiten ja alle Spanier. Und ich glaube schon, dass das deswegen gewollt war, dass die alle auf einer Rasse sitzen, dass die halt gleich schnell sind.
Echt, das kann doch sein.
Oder weniger. Ja. Umso dummer erscheint mir das, je mehr man darüber redet, mit so einem super ausgebildeten Pferd dann tatsächlich in die Schlacht zu ziehen. Du machst eine Attacke, ist 8 Jahre Arbeit beim Teufel. Ja. Das ist doch total paradox.
Vollkommen sinnlos.
Ja.
Helmpflicht, was der die Helmpflicht eingeführt hat, die erste Helmpflicht,
ja.
Kaiser Barbarossa, hat für sein berittenes Heer die Helmpflicht eingeführt.
Warum?
Ja, weil die jungen Ritter, die sind, waren ja alles so coole Typen, die in Baschen so ganz locker rumgaloppiert sind. Und früher gab es ja noch viel mehr Wälder. Da sind ja natürlich im Streckengalopp immer durch den Wald. Und wenn halt dann die Äste immer enger waren, sind, dann hat sie halt ständig, irgendwann kommst du halt immer nach, dass die Äste aus dem Gesicht hast. Und dann hast du halt ständig, hat die irgendeinen Astern vom Pferd runterzogen. Und immer wenn der Kaiser Barbarossa mal losreiten wollte mit seiner Armee, dann war halt die Hälfte im Krankenstand, weil sie halt gerade wieder irgendwie Verletzungen gehabt haben. Und dann hat er gesagt, du, ich führe jetzt eine Helmpflicht ein für mein Heer, damit diese Verletzungen aufhören.
Das war ein helles Bürschchen, der Barbarossa.
Macht total Sinn.
Wobei ich sagen muss, ich bin ja früher, als ich jung war, bin ich ja auch öfter mal im Galopp durch den Wald geritten und da ist mir nie vom Pferd gezogen. Da muss ich halt ducken. Allerdings habe ich ja gegen keinen kämpfen müssen. Ich bin einfach nur geradeaus geritten.
Jetzt bist du 2,04 Meter groß. Und drei. Wenn du 2,03 Meter, sorry. Und wenn du die duckst, dann ist das halt so wie eine andere im Stehen. Die Steifel durch halt.
Ja, darum war der Barbarossa schon nicht so dumm. Also mich hat interessiert, was der Helm für Form gehabt hat.
Was halt herging, so Topfhelm, also die ersten Ritter waren ja quasi ausgebildete Köche, die haben ja Topfhelme aufgehabt. Mhm. So. Quer durchs ganze Land an diesen Landpfaden und Pferdebahnen hat er dann so Späher aufgestellt, die halt geschaut haben, das kontrolliert haben, ob die alle ihre Helme tragen. Und das hat er sich aber auch von den Engländern abgeschaut. Die haben ja in ihre Wälder, haben die schon Sheriffs gehabt. Die haben da aufgepasst.
Hey, Nottingham auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Und da waren halt schon Strafen dann wahrscheinlich drauf. Ja, wer halt dann ohne Helm erwischt worden ist, der musste blechen. Gab es damals Geschwindigkeitsbegrenzungen beim Reiten durch Ortschaften?
Ich glaube nicht, weil da ist ja sowieso nur ein oder zwei Reiter am Tag gekommen. Da war es ja wurscht wie schnell.
Ritter im Radar.
Ja. Ich glaube, so Regeln haben die früher so nicht gehabt. Die waren noch ein bisschen mehr mit gesundem Menschenverstand ausgestattet. Die haben sich gedacht, wenn du so schnell reiten willst, dann reitest du halt so schnell. Wenn du runterfallst, bist du selber schön. Hast du einen Helm jetzt?
Also wir haben vorhin...
Das ist nämlich der Nachteil von dem Helm, dass die Leute leichtsinnig werden. Die sagen, jetzt können wir schneller reiten, weil wir haben einen Helm und es passiert ja nichts. Und dann kommt so ein dicker Ast und haut da halt voll auf die Ömme.
Auf die Glocke?
Ja, und dann siehst du mal, wie das schäbert da unter dem Helm.
Ja. Klangschale.
Ja, ich vor. Die haben ja kein CO2-Problem gehabt, sodass sie halt
sparen müssen. Oder.
CO2-Problem
also in der Luft. Ein Pferd setzt da ziemlich viel CO2 aus. Jetzt überlege mal, in so einem Tross, wie wir vorhin geredet haben, wenn 1000 Ritter hintereinander reiten im Schritt, jedes fünfte Pferd pupst dann. So, was das für eine Gaswolke ist, die da hinten ausgezogen ist. Das hat bestimmt schon das Klima verändert, wo die da geritten sind. Da war es für 2 Tage, glaube ich,
andererseits
Eisluftströmung.
Musst du überlegen, 12.000 Pferde, wenn die da entlang ziehen. Du hast ja Unmengen an Mist, an Dünger für dein Feld.
Der Wahnsinn.
Das heißt, wenn du das gleichmäßig verteilst auf dein Feld, wächst viel mehr und da wird durch die Pflanzen wieder viel mehr CO2 der Luft entnommen. Das stimmt, und du hast das Unterackern.
Ja.
Das war perfekt eigentlich.
Wahrscheinlich. Das, wenn es 3 Jahre später aus der Luft gesehen hättest, jetzt übrigens, was früher schon Eis war, war so ein grüner Dschungel, ja, der sich da entlang zog.
Wie so am grünen Band halt. So
das grüne Band? So.
Das ist genau das Gleiche.
Ja, genau.
Dasselbe Prinzip.
Ja.
Also die waren nicht dumm, die Leute.
Na.
Die haben halt früher nicht aufgeschrieben, deswegen haben wir es halt vergessen.
Genau. Die konnten halt so wenig schreiben.
Ja. Und dann natürlich wenig Papier und dann haben sie sich halt konzentrieren müssen aufs Wesentliche. Und dann hat halt der Papst da Sagen gehabt und darum haben sie den ganzen Kirchenschmarrn aufgeschrieben.
Pergament. Genau, was die auf die Pergamente dann aufgeschrieben haben, dann kam wieder irgendein Mönch und hat es wieder runterkratzt, weil er da seine Sonntagsgebete drauf gekritzelt hat.
Gab es früher schon den Unterschied zwischen Pergament und Papier eigentlich?
Ja, klar, Pergament ist eine Tierhaut. Und die ganzen alten Bücher aus den Klöstern, die uralten Bücher, so 11. 12. Jahrhundert und so, das ist alles auf Pergament geschrieben. Deswegen ist das ja so teuer. Weil das
auf Leder, ohne Scheiß.
Ja. Also Gutenberg hat schon auf Papier gedruckt, ja, aber aus den Klöstern früher, die haben viel auf Pergament geschrieben. Und es war zum Beispiel so, deswegen war ja Pergament so wertvoll. Es gibt ja einige wiederentdeckte Schriften von griechischen Philosophen und von Mathematikern, die sind auf Papyrus geschrieben worden. Und die Mönche haben wirklich, die haben das halt alles Lateinisch, was sie nicht lesen konnten, oder das Griechische, das haben die halt runtergeschabt und haben dann da drauf ihre Sonntagsgebete oder ihre Bibelabschriften halt verfertigt. Man hat ja mittlerweile mit total modernen Verfahren, kann man jetzt wieder lesen quasi, was darunter früher gestanden ist. Dann haben die eben einige mathematische Abhandlungen, ich weiß nicht, von der Jahrtausendwende, haben die entdeckt, die, in Klöstern waren die halt. Teilweise unvollständig, klar, weil die halt einfach das dann für verschiedene Sachen hergenommen haben, uns auch als irre. Um das noch kurz fertig zu bringen mit dem Barbarossa, gell? Ja. Also mit der Helmpflicht, das war damals, der hat das ja.
Das ist der Rothaarige.
Ja, genau. Und der hat das damals niedergeschrieben und das war damals die BHPV, das war die Barbarossische Helmpflichtverordnung. Mhm. Das war der direkte Vorläufer von der STVO
sozusagen. Ist da schon ein Bußgeldkatalog dabei?
Ja, ja, den gab es schon, aber das war jetzt kein Bußgeldkatalog, sondern das war mehr so ein Bußpeitschkatalog. Ah, 20 Hiebe aufs Gesäß, dann, ja, dann was aus meinem Reiten. Ja, aber jetzt erzähl mir, du als Jäger, was sagst du zum Thema Jagen? Weißt du da irgendwas vom Mittelalter?
Ja, und zwar war früher die Jagd sehr viel einfacher als heute.
Weil es mehr Tiere gab?
Nee, aber die Tiere hatten keinen Jagddruck. Die waren nicht so scheu wie heute. Also wenn du heute reitest und auf dem Pferd sitzt, kommst du eigentlich relativ nah an einer Reh ran, weil der dich nicht als Gefahr sieht. Aber Reh heute, wenn du dich als Mensch irgendwie zeigst, dann hauen sie in der Regel ab. Und früher hat es ja weniger Menschen gegeben und die es gegeben hat, die haben nicht jagen dürfen. Das war ein Privileg der Herrschenden, also der Königshäuser. Mhm. Deswegen gibt es ja da den Unterschied zwischen Hoch- und Niederwild. Hochwild war praktisch das Wild für die Blaublütigen und das Niederwild für die Normalsterblichen. Der Niederwild war der Horst und der Reh allerdings. Okay. Und Hochwild waren halt Hirsche. Und weil da der Druck nicht so hoch war, war das Jagen früher gar nicht so schwer. Also heute mit einem Bogen würdest du es ja kaum schaffen, ein Reh zu erlegen, weil so nah kommst du gar nicht hin. Aber früher war das überhaupt kein Problem. Die haben Rehe auf 10, 20 Meter geschossen. Also war das überhaupt keine so große Kunst.
Bist quasi schon fast drüber gestolpert.
Ja, praktisch. Also immer zu schlechten Zeiten, wenn Kriege waren. Ein Mittelalter war das so. Nahrungsresten und so kann man das sehen, dass sich da die Menschen halt dann vermehrt von Wild ernährt haben. Und wenn es dann wieder gut gegangen ist, dann war es wieder das Weidevieh. Also Schafe und so.
Ja, das Fazit kann man eigentlich sagen, wir können froh sein, dass wir im Hier und Jetzt leben, oder? Und dass wir einfach mit unseren Pferden durch die Wälder streifen, ohne dass wir gegen Feinde anreiten müssen.
Ja, das stimmt schon, wenn man das auf die Feinde bezieht, auf jeden Fall. Aber durch die Wälder streifen ohne Feinde war früher bestimmt erstrebender oder schöner als heute. Weil du nie einen getroffen hast.
Ja, schon, aber du hast den natürlich früher ständig verritten, weil.
Ja, es gab keine Karten. Und GPS haben sie nicht gehabt, stimmt schon.
Ja.
Weil du hast da Sonne gehabt, immer blauen Himmel, also wenn man die Kinofilme glauben kann, war immer blauer Himmel.
Ja, wobei im Mittelalter war schon eine Zeit, wo es eigentlich ja immer Scheißwetter, wo es immer geregnet hat.
Hast du geregnet ab und zu.
Ja. Und vor allem, wenn du dann mitten im Wald durchreitest, du wusstest ja nie, bist du auf eine Hexe getroffen oder waren plötzlich irgendwelche Drachen, die dich runtergelötet haben vom Pferd.
Also ein Philosoph sagt ja, du sollst nicht das Leben verlängern, sondern du sollst mehr Leben in die Zeit einbringen, die du hast. Und das war früher sicher einfacher als heute.
Ja, das ist jetzt ein guter Endspruch. Genau. Und dann stoßen wir einfach nochmal an, für das, dass wir bald wieder mal nach Schloss Kaltenberg reiten.
Ja, genau.
Zur Ritterschenke.
So ist es. Wir haben immer noch nicht das Schloss eingenommen, weil da war die Schranken, da war
rot. Stimmt,
ja. Da sind wir nicht reingekommen. Das ist auch noch was. Das müssen wir auch nochmal genau besprechen, wie das früher war. Wenn sich der eine auf die Zugbrücke hingestellt hat, hat er gesagt, ja, kommst du da nicht rein.
Ja, kommst du da nicht rein. Der Türsteher von der Burg.
Ja. Bist du da ins P1 hingeritten, die Burg ins B1, Burg 1.
Burg 1.
Und dann steht da einer da und sagt, du kommst da nicht rein.
Hast du gehört, da ist eine Burg, die kann sich hoch, da steht ein Albaner an der Tür, der lässt dich nicht rein.
Ja, genau, mit den Hufeisen kommst du da nicht rein.
Was ist denn das für Rasse?
Ja, genau.
Und das Beste, wie gesagt, war in Italien beim Ritterturnier in der Schluderns, in der Kurburg. War ich doch mit unserer Rittertruppe beim Ritterturnier und dann bin ich mit dem Lars, der hieß der so, der hat einen großen Gleitstell gehabt.
Aha.
Und eben mit meinem Friesenweg sind wir dann in voller Gewandung sind wir zur Kurburg hochgeritten nach dem Turnier, weil wir gesagt haben, die nehmen wir jetzt ein.
Ja.
Und dann reiten wir da diesen Weg hoch und sind vor der Burg, vor dem Burgtor. Und da ist rechts ein kleines Gatter gewesen, in der Wand, in der Burgmauer ist ein kleines Loch drin gewesen und das war die Kassa. Und dann schauen sie Frau total verdutzt an und wir sagen, wir wollen jetzt da rein, wir wollen die Burg einnehmen. Und die so, na, Kyuso. Hat auf die Uhr gedeutet.
Ja, 16 Uhr. Das sind Probleme, aber die denken halt nicht mehr.
Öffnungszeiten.
Ja. Die haben ja schließlich früher auch Misten messen, Armbrot herrichten, klar, und so weiter. Die können nicht jetzt mal da, nur weil da zwei daherkommen und jetzt attackieren wollen, da ihr Schwert rausziehen.
Die haben auch ein strukturiertes Leben gehabt. Ja.
So leicht war es auch wieder nicht.
Ich glaube, das reden wir uns manchmal schon ganz schön hier so, ja, wie das früher dann so wild war. Aber
ja,
da gab es auch Vorschriften.
Das muss man mal in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich, muss man das einmal beleuchten und mal näher drauf schauen, wie das so war.
Unbedingt. Das machen wir. In diesem Sinne. Vielen Dank, der Harry.
Servus, Tom.
Ich schalte wieder um ins Sendehaus. In die Sendebude.
Tja, das war ein Gespräch mit meinem Freund Harry. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht. In der Episode 8 geht es dann wieder wie gewohnt weiter mit Comedy aus dem Mittelalter. Ihr erinnert euch, ihr könnt alles nachlesen in dem Buch Ritter, Gaukler, Beutelschneider zu beziehen bei diebüchermacher.de. Würde mich natürlich freuen, noch einige Exemplare und das Volk zu bekommen. Wenn ihr auf Instagram seid, besucht mich auf Mittelalter-Comedy und ihr findet natürlich auch Witziges zum Mittelalter auf meiner Facebook-Seite Tom Freiwer. Okay, dann gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit und ich freue mich wieder, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf. Macht's gut, ciao!